Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzwei
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer Folge Freudige Fragen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, und zwar Jalal Schabun. Und ihr ahnt es vielleicht schon, das ist für mich der ureigenste Experte zum Thema Aufstellungsarbeit im eigenen Hause. Denn ja, das Thema heute ist systemische Aufstellungsarbeit. Wir haben dazu eine Hörerinnenfrage noch offen, die gefragt hat, wie läuft denn eigentlich so eine Familienaufstellung ab? Was gibt es für Besonderheiten? Und genau da schauen wir heute mal rein. Hi Jalal.
Hi.
Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht zwei, drei Worte sagen, wer du bist und wie bist du zum Thema gekommen?
Ja, also ich bin Jalal Schabun, wie du ja schon eingänglich quasi bekannt gegeben hast. Und ich bin ungefähr vor 15 Jahren das erste Mal zu dem Thema Aufstellungsarbeit gekommen, über damals Tatjana und Carmen, die ich durch den Zufall mehr oder weniger kennengelernt habe und ich mich dann mit dem Thema eigentlich überhaupt noch nicht auskannte. Und ich habe damals tatsächlich, als wir gestartet haben, die Aufstellungsarbeit in der Einzelaufstellung kennengelernt und hatte noch gar keine Ahnung, dass sowas auch in der Gruppe geht und wo das eigentlich so alles herkommt. So hat das eigentlich angefangen. Aber wie genau so dieser Ablauf war, das kann ich ja später dann gleich nochmal ein bisschen erzählen.
Also jetzt haben wir schon erfahren, weil die Frage war ja, was für Besonderheiten es gibt. Also man kann das offensichtlich in Einzelarbeit machen oder mit einer Gruppe. Vielleicht, das können wir gleich noch mal vertiefen. Was ich noch interessant fand, du hast eben so angerissen, du könntest noch was dazu sagen, wo kommt das denn her oder was ist der Ursprung? Vielleicht nur mal so zwei, drei Worte, wie kam man denn überhaupt auf die Idee, sowas zu machen?
Also bekannt geworden in Deutschland ist so die Aufstellungsarbeit, systemische Familienaufstellung durch Bert Hellinger. Der hat das Ganze, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftsfähig gemacht in Deutschland. Hat dann in großen Sälen mit großen Gruppen auf Bühnen aufgestellt tatsächlich. Also sehr faszinierend. Auch wirklich dann auch intensive Themen dann vor vielen, vielen Menschen quasi aufgestellt. Und da ist auch so ein bisschen der Unterschied von Ansätzen. Es gibt noch Satir, die eigentlich im Grunde genommen, also Virginia Satir, die das Ganze auch ursprünglich angefangen hat. Das kommt alles so ein bisschen aus der Therapie-Sparte und man nutzt auch Aufstellungsarbeit auch heute noch klassisch dazu, um ja verdeckte Themen so ja nach oben zu bringen, um das dann halt eben zu bearbeiten, ja, aus dem Unterbewusstsein heraus dann quasi ins Bewusstsein zu rufen, ein Bild dafür zu kreieren, um da auch eine gewisse Intervention starten zu können.
Okay, also wenn ich zum Beispiel noch gar nicht so eine genaue Vorstellung davon habe, was jetzt gerade quer sitzt, wäre zum Beispiel Aufstellungsarbeit eine mögliche Methode, um das nach oben zu holen.
Ja, genau. Genau, das könnte man damit machen. Vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen dem Ansatz von Virginia Satir und Bert Hellinger. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Also Bert Hellinger hat das Ganze im Grunde genommen dann später so ein bisschen für sich weitergearbeitet. Virginia Satir hat die Auffassung vertreten, dass man in einer Aufstellungsarbeit, also meistens in der Gruppenausstellungsarbeit, so diesen Lösungsansatz einfach offen lässt. Ja? Und dass sie das quasi dann einfach laufen lässt und sich diese Lösung oder das Bild durch die Stellvertreter, Repräsentanten selbst entwickelt, während Bert Hellinger im Grunde genommen eher dafür dann später so ein bisschen beigetragen hat, die Lösung herbeizuführen.
Ja. Ich will gerade nur noch mal, weil ich glaube, daher kommt natürlich auch die Frage, noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir noch mal da drauf gucken, weil du weißt, wie es abläuft und ich weiß es auch. Und ich glaube, jemand, der noch nie eine Familienaufstellung gesehen hat, jetzt zum Beispiel mit Stellvertreterinnen und Stellvertretern, weiß gar nicht, was wir jetzt genau gerade wahrscheinlich vor unserem inneren Auge haben. Wie sieht das denn überhaupt aus? Also was heißt es denn da, irgendwie was mit Stellvertretern aufzustellen?
Genau, ja, da hast du vollkommen recht. Es macht vielleicht Sinn, dass wir da ein bisschen weiter vorne starten. Also ich erzähle dir vielleicht mal ganz kurz nochmal zurück, wo ich angefangen habe. Und fange einfach mal mit dem Thema Einzelausstellung an. Also ich habe Ausstellungsarbeit kennengelernt im Einzelverfahren. Das heißt, man ist mit dem Aufstellungsleiter alleine im Regelfall oder vielleicht einem zweiten Ausstellungsleiter. Dann gibt es die Möglichkeit, die Aufstellung mit Hilfe von Papieren zu machen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht sehr banal an, aber man nimmt Papiere, der Aufstellungsleiter schreibt da gewisse Themen drauf, die einen jetzt gerade persönlich bewegen. Und löst so eine gewisse Verzweigung aus, dann legt er die verschiedenen Papiere auf den Boden und man stellt sich da drauf. Und dann achtet man, also blind, ja, man weiß selber nicht, was auf dem Papier steht, was für eine Gefühlsregung da so sich so in einem bewegt. Und
also jetzt nur mal so, ja, um es am Beispiel festzumachen, wenn ich jetzt zum Beispiel da hingehe und sage, ich habe irgendwie so ein Thema, ich weiß nicht, soll ich jetzt in dieser Beziehung, in der ich bin, bleiben, soll ich mich vielleicht trennen, gibt es vielleicht noch eine ganz andere Option, dann würde man das schildern und dann schreibt der Aufstellungsleiter oder die Aufstellungsleiterin diese verschiedenen Optionen auf die Papiere, also keine Ahnung, Trennung, in der Beziehung bleiben und noch eine dritte Möglichkeit, die wir jetzt alle noch nicht so genau vor Augen haben. Mhm. Und dann wird es umgedreht, sodass man das nicht sieht.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, wenn man schon ganz klar ist mit sich und sagt, ich habe ein Thema. Mhm. Ja, dass mein Thema ist, nehmen wir doch mal Berufsbild. Mhm. Ja, man ist im Job, man fühlt sich aber irgendwie nicht glücklich, man ist irgendwie so unhappy und man hat so steht so für eine Entscheidung, soll ich vielleicht einen anderen Job mir suchen, also mal eine neue Situation herbeirufen und einen anderen Weg gehen oder kann ich was innerhalb dieses Jobs verändern, dann ist das eine Möglichkeit, eben das genau mit diesem Thema dann heranzugehen und zu sagen, das ist mein Thema und ich brauche dazu jetzt mal eine Entscheidungshilfe. Mhm. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Ich damals zum Beispiel hatte eigentlich gar kein wirklich konkretes Thema, sondern ganz viele verschiedene Themen. Ja? Auch das ist möglich, ja? Dass man sagt, okay, man hat irgendwie ein Thema in der Beziehung, es gibt ein Thema also mit der Partnerin oder mit dem Partner, dann im Berufsfeld, man ist sich grundsätzlich unsicher, was so selbst so der eigene Weg, den man so eingeschlagen hat, ob das der richtige ist oder falsche ist. Man hat irgendwelche Themen zum Beispiel in der Familie selbst und dann habe ich diese Themen quasi besprochen mit der Aufstellungsleiterin damals und sie hat das dann alles aufgenommen, hat dann zu den einzelnen Themen was auf die Blätter geschrieben und dann war das relativ wild. Dann haben da wirklich so irgendwie so 10, 15 Blätter gelegen und die bin ich dann so einzeln abgegangen.
Was heißt denn das einzeln abgegangen?
Was hast du da gemacht? Wie gesagt, die hat sie in so einem Halbkreis aufgelegt, ja, und ich habe mich auf die Blätter draufgestellt. Und zwar intuitiv. Also ich durfte mir aussuchen, auf welches Blatt ich mich zuerst stelle. Da gab es keine Reihenfolge. Ja? Also auch da spielt schon das Unterbewusstsein so eine gewisse Rolle. Man fühlt sich in einem gewissen Maße auch angezogen, zum Beispiel zu einem Blatt. Ja? Also, oder zu einem Thema dann in dem Sinne. Dann habe ich mich auf das Blatt gestellt und habe dann mal gewartet und gefühlt. Ja? Ich war ja völlig unbedarft. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was da jetzt passiert. Aber es war sehr spektakulär für mich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Blatt, auf dem ein Wort draufsteht, irgendwas in mir auslösen kann. Und das ist aber tatsächlich passiert. Also ich hatte dann Gefühlsregungen, emotionale quasi Gefühlsregungen und habe auch gleichzeitig körperliche. Ja? Also das heißt sozusagen, meine Körperhaltung hat sich verändert. Je nachdem, auf welchem Thema ich mich gerade befunden habe, habe ich mich wohler gefühlt, unwohler gefühlt, konnte drauf stehen bleiben, hatte das Gefühl, ich muss vom Blatt runter, weil es mich runterzieht. Und das war so eine Dynamik, die so von ganz alleine kam. Es war total befremdlich für mich am Anfang. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und im nächsten Schritt... Also
warst du denn am Anfang dann auch skeptisch und hast gedacht, naja, ja, mal gucken, ob das klappt.
Am Anfang, das Glück, was ich hatte, ist, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung hatte. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte zu dem Zeitpunkt. Hätte ich gewusst oder hätte mir damals kam vorher schon gesagt, also das und das kann passieren, dann hätte ich sowieso gesagt, das ist ja Quatsch. Also, da passiert gar nichts. Und man merkt auch schon, wenn man auch das erste Mal das macht, dass man so eine gewisse Abneigung entwickeln kann. Ne? Also bei mir war das so. Das muss nicht bei jedem so sein. Ich hatte dann so, ja, ich habe versucht, mich so ein bisschen irgendwie dagegen zu wehren. Aber kam als erfahrene Aufstellungsleiterin und hat mich dann sehr stark motiviert, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, was dem Ganzen dann natürlich eine gewisse Dynamik verliehen hat und ja, super zielführend war für mich am Ende.
Und tatsächlich ist ja, glaube ich, auch so ein ausschlaggebender Punkt dabei. Ich mache das auch ab und zu mal in meiner Praxis, wenn es irgendwie auch um, ja, keine Ahnung, wenn der Kopf nicht so dolle beteiligt sein soll. Da setze ich das eigentlich ganz gern ein, weil ich ja auch körperorientiert arbeite. Und das hast du ja beschrieben, ne? Der Körper reagiert eben einfach darauf. Da gucken wir auch gleich nochmal im Detail rein. Aber ich glaube, dieser neuralgische Punkt dabei ist, von einem aufs andere, vom ersten aufs zweite Blatt zu wechseln. Das beobachte ich zumindest bei meinen Klientinnen und Klienten, nämlich wenn so eine Skepsis da ist, du stehst auf dem ersten, denkst du, naja, okay, jetzt habe ich halt die und die Gefühle. Und wenn du dann aufs zweite gehst und die sind ganz anders oder auf jeden Fall sehr unterschiedlich, dann ist man so ein bisschen hooked, ne? Also dann denkt man so, ah, okay, interessant. Das ist ja ganz anders und ich habe das wirklich gespürt.
Ja. Genau, das catcht einen dann so richtig. Und tatsächlich ist es bei mir genau auch so passiert. Ich habe mal das erste, das zweite, das dritte Blatt. Und dadurch ist dann auch so eine Dynamik entstanden, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lasse jetzt einfach mal los. Ne? Und dann gab es eine ganz andere Wirkung plötzlich. Ja? Also es wurde immer intensiver. Richtige emotionale Ausbrüche zu den einzelnen Themen. Ja?
Und das ist jetzt sozusagen diese Einzelarbeit mit verdeckter Aufstellung in dem Fall oder mit diesen Papieren.
Exakt.
Dann gibt es ja noch Varianten, die man alleine oder mit einem Coach oder einer Aufstellungsleiterin und Co. machen kann.
Absolut. Also viele Coaches nutzen auch zum Beispiel so ein Spielbrett mit Spielfiguren, in dem sie Aufstellungsarbeit sozusagen symbolisieren.
Systembrett, ne?
Ja, genau, auf dem Systembrett. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, es gibt auch Therapeuten oder Coaches, die den Klienten dazu animieren, selbst in jede Rolle sich reinzubegeben. Das heißt, zum Beispiel kann man das machen, indem man verschiedene Stühle hinstellt und symbolisch sagt, okay, dieser Stuhl, da steht für die und die Person zum Beispiel, setz dich mal da drauf, wie empfindet die Person das jetzt gerade, ne? So. Und dann ist es eine relativ ähnliche Situation. Das ist dann vielleicht etwas offensichtlicher oder klarer, weil du es ja benennst. Und ja, das funktioniert auch.
Stuhlarbeit in der Gestalttherapie. Ja. Sehr, sehr pragmatisch benannt. Ja. Okay. Und jetzt aber, weil wir da auch so, das hat ja mit dem Systembrett auch zu tun, ne? Bei dem Systembrett ist es ja dann auch eher mit, in Anführungszeichen, mehreren Beteiligten oder Figuren. Vielleicht finden wir da die Repräsentanz in der StellvertreterInnen-Aufstellungsarbeit. Ne? Also das machst du zwar alleine oder beziehungsweise mit Begleitung, aber du hast nämlich verschiedene Beteiligte, die da irgendwie im System aktiv sind. Und das ist ja eigentlich auch das, meines Verständnisses nach, kannst du mich auch korrigieren, was bei der StellvertreterInnenaufstellung passiert.
Im Grunde genommen ist es so, ja. Also die in der, vielleicht da auch nochmal so ein bisschen mehr eine Gruppendynamik, die dann da auch entsteht. Also springen wir mal, nehmen wir das jetzt mal als Brücke zur Gruppenaufstellung. In der Gruppenausstellung ist es so, dass der Klient auch mit dem, ähnlich wie bei der Einzelausstellung mit Themen kommt, entweder einem Einzelthema oder eher einem komplexeren Thema, was zusammenhängt mit verschiedenen Themen und das dem Aufstellungsleiter quasi erzählt, der sich dann ein Bild macht und den Klienten dann animiert, sich Repräsentanten für die einzelnen Themen oder einzelnen Personen. Ja? Machen wir das mal einfach. Gehen wir mal zum Thema Familienausstellung. Also wenn wir ein Familiensystem aufstellen, gibt es da auch wieder die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe ein gewisses Thema in der Familie, ich habe immer einen Konflikt mit meinem Bruder, ich weiß nicht, wo es herkommt, wir landen immer in der gleichen Situation und wir verstehen uns einfach nicht. Ja? Was jetzt dahinter liegt, da kommt man nicht drauf. Ja? Oder derjenige kommt jetzt gerade nicht drauf oder diejenige. Und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen Repräsentanten für die Familie, für das Familiensystem sich auszusuchen. Und dann stellt der Klient sozusagen die Repräsentanten in Position, wie das in ihm sich anfühlt, wie die einzelnen Repräsentanten zueinander stehen oder die Menschen in seinem Familiensystem, also, um das Thema aufzudecken.
Okay, also ich beschreibe es nur noch mal für jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Also du stellst ja eigentlich schon in einem Raum, in einem physischen Raum vor, dass da jemand dann einfach verschiedene Leute, die dann zu dieser Aufstellung gekommen sind, auswählt und sagt, so, meine Mutter steht jetzt hier in diesem, also es ist meistens ein Kreis, der gebildet wird, mhm. und dann stelle ich meine Mutter hier hin, mein Vater steht ganz weit weg, guckt in die andere Richtung, mein Bruder steht schon fast außerhalb vom Kreis und ich in der Mitte, so. Also einfach nur irgendeine für ihn oder sie stimmige Anordnung der Personen im Familiensystem, ne?
Genau.
Und sagt auch den Stellvertreterinnen und Stellvertretern, du stehst für meine Mutter, du stehst für meinen Vater, also dass die sich auch da bewusst sind, ich bin jetzt in der Rolle.
Ja, kann man. Lassen wir jetzt auch erstmal so stehen. Es gibt natürlich noch eine andere Variante, mhm. das können wir auch später nochmal vielleicht kurz erwähnen. Mhm. Aber ja, genau so tut man das dann am Ende des Tages. Der Aufstellungsleiter benennt die einzelnen Personen, bittet den Klienten, die Personen aufzustellen und ihnen auch mitzuteilen, dass sie Repräsentant für diese jeweilige Person sind. Stellt sie erstmal so auf, wie er das gefühlt für sich im inneren Bild hat. Und dann lässt man im Regelfall, also kommt je darauf an, welche Philosophie man verfolgt, lässt man der Gruppe oder den Repräsentanten die Möglichkeit, sich frei zu bewegen im Raum. Und dann ein eigenes Bild zu kreieren, das nach ihrem Gefühl dort entsteht, nämlich durch die repräsentative Wahrnehmung.
Ja. Also jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Mutter stand mit dem Rücken zum Vater und jetzt hat die aber vielleicht das Gefühl, sich dem mehr zuzuwenden und näher auf ihn zuzugehen. Also solche Dynamiken meinst du, ne? Genau. Also dass die sich in einer Art und Weise nochmal neu ordnen, wie es für sie stimmig ist.
Korrekt. Mhm. Und dadurch entsteht ein neues Bild. Mhm. Und das ist nämlich dann super spannend, weil das ist natürlich etwas, was total unterbewusst für den Klienten in irgendeinem Maße abläuft. Er ist dann außenstehend. Er hat auch meistens einen Repräsentanten für sich selbst. Ja, das macht man deshalb, damit einem der Verstand nicht in die Quere kommt. Ja, das heißt sozusagen, ein Repräsentant hat im Regelfall nicht so eine enge und starke Verwickelung in die Situation, wie natürlich der Klient selbst, der emotional da involviert ist. Ja, und durchaus durch die Themen, die da vielleicht auch unangenehm sein können, dazu beiträgt, das zu verhindern, ja, mhm. eine Reaktion zu verhindern. Da ist er dann außenstehend, guckt sozusagen auf das Bild drauf und die Repräsentanten bewegen sich. Und das ist natürlich dann super spannend, dann zu gucken, wie diese Dynamik da entsteht, was für ein Bild sich erzeugt. Und was dann auch super, super spannend ist, ist, wenn letztendlich dann die Repräsentanten, also die Stellvertreter oder Stellvertreterinnen, zum Beispiel agieren und sich so verhalten, wie das die Person, die da sozusagen symbolisch aufgestellt worden ist, es auch tun würde. Ne? Und das ist dann so ein bisschen so wie so ein Aha-Effekt, der dann für die Klienten so entsteht. Es ist sehr faszinierend, es ist phänomenal.
Mhm. Und ich wollte noch mal ein Stichwort unterstreichen, weil du gemeint hast, dass der Verstand nicht in die Quere kommt. Ich glaube so, dass insgesamt Wichtige bei der gesamten Arbeit ist, dass wir uns hier sehr stark am Unbewussten orientieren. Ne? Also einfach, das haben wir auch in anderen Podcast-Folgen schon erwähnt. Gerade im Körper sind ja diese ganzen unbewussten Prozesse auch abgespeichert. Und deswegen ist es natürlich auch so für mich immer so interessant, wenn man das auch live vor Ort macht. Ich habe noch keinen Clou dazu, wie das online funktioniert. Da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Aber man bekommt einfach auch körperliche Impulse. Also ich zumindest, wenn ich da schon mitgemacht habe, wie man sich bewegt, wo man hingehen möchte. Manchmal wird einem sogar irgendwie schlecht oder man möchte sich hinsetzen. Also und das ist nämlich genau das, was unbewusst passiert, also nicht vom Verstand gesteuert.
Ja, und das bringt natürlich dann Themen an die Oberfläche, mit denen man dann auch bewusst arbeiten kann. Ja? Also es bringt eine ganz neue Perspektive, vielleicht Dinge, die man überhaupt nicht geahnt hat in irgendeiner Weise und Form. Und damit kann man dann tatsächlich eine Verbesserung erwirken. Mhm. Ja?
Also es würde jetzt zum Beispiel sich eine bestimmte Dynamik zeigen, die vielleicht dem Aufstellenden oder der Aufstellenden noch gar nicht bewusst war und dann eine Erkenntnis daraus abgeleitet werden kann. Und auf dem Systembrett würde das eventuell auch so funktionieren. Da hat man nicht ganz diese Dynamik der Personen, die sich dann bewegt, aber vielleicht wird dann mit Unterstützung des Coaches oder der Aufstellungsleiterin oder was immer, dann klar, warum das Familiensystem in einer bestimmten Art und Weise miteinander steht.
Ja, definitiv. In der Gruppenaufstellung ist natürlich dieses direkte Feedback unglaublich kostbar. Mhm. Ja? Also man kriegt das verbal und visuell nochmal ganz anders in einer anderen Dynamik, weil man sehr, sehr außenstehend ist und dann eigentlich wirklich in die Beobachterrolle dann einsteigen kann. Und das macht das natürlich dann nochmal extrem interessant.
Ja. Okay, meine Skeptikerinnen-Frage ganz ehrlich, also die Leute, die da dann stehen als Stellvertreterinnen und Stellvertreter, haben ja auch ihre eigenen Themen.
Das ist korrekt. Ja.
Ja, also ihr wisst, was, worauf ich hinaus will. So machen die da nicht einfach irgendwas, was sie für richtig halten, wie sie sich bewegen? Kann man nicht ausschließen wahrscheinlich, aber wie schätzt du das ein?
Also wie ein Rechtsanwalt jetzt sagen würde, das kann man nicht pauschal beantworten. aber Spaß beiseite, es ist natürlich so, dass jeder auch seine eigenen Themen mit einbringt. Tatsächlich ist es aber dann, wenn sich ein Repräsentant, ein Stellvertreter, Stellvertreterin auf das Thema einlässt, durchaus das in der Lage ist, sich da voll in die Rolle reinzubegeben. Mhm. Ja? Ich will nochmal ganz klar betonen, dass es kein Rollenspiel ist. Ja? Also es ist nicht irgendwie wie ein Show-Act, den man dann irgendwie darstellt. Es ist wirklich eine Dynamik, die da im Hintergrund entsteht, über die wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz über die Funktionsweise der Aufstellung nochmal kurz sprechen können, soweit wir es erklären können oder bis heute wissenschaftlicher Stand der Dinge vorhanden ist, dass dort wirklich eine Dynamik entsteht, dass er das wiedergibt, was eigentlich die oder diejenige wiedergibt, was die Personen, die sie vertreten oder Stellvertreter dafür stehen, tatsächlich auch tun würden, sagen würden im meisten Falle. Und diese Vermischung, und das ist eigentlich jetzt ein ganz spannender Punkt, den du jetzt da vielleicht auch ein bisschen auch nochmal angemerkt hast, sind ja sehr interessant, weil es gibt ja eine Rückkopplung. Ja? Mhm. Jetzt kann man nämlich auch nochmal etwas weiterfassen und sagen, es ist ja auch kein Zufall, dass man in der Rolle steht. Im Regelfall entsteht auch da eine Dynamik, dass die Person, die ausgesucht wird, auch tatsächlich in Kontakt ist mit dieser Rolle, in der sie steht.
Oder den Themen, die da präsent sind wahrscheinlich. Ne?
Ganz genau. Das heißt, die eigenen Themen sind auch tatsächlich gar nicht so irrelevant, sondern dienen tatsächlich dem Gesamtsystem. Weil der Repräsentant, die Repräsentantin haben dann die Möglichkeit, auch ihre eigenen Themen gleichzeitig mitzubearbeiten, obwohl sie nur eine stellvertretende Rolle haben. Mhm. Und das ist super spannend, auch diese Dynamik. Ja? Also da greifen dann Dinge ineinander und von daher ist es gar nicht so dramatisch, dass sie auch eigene Themen mitbringen.
Okay. So jetzt, also das ist ja eigentlich der wirklich für mich interessante Teil darin, warum? Also wenn die sich dann wirklich darauf einlassen, okay, also meine Skepsis ist jetzt beruhigt, die lassen sich jetzt wirklich darauf ein und davon bin ich auch überzeugt. Ja, woher wissen die das denn? Also du hast jetzt gesagt, da gibt es eine Rückkopplung, ich habe vielleicht das Thema auch bei mir. Woher weiß denn jetzt hier die Dame, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, wie meine Mutter sich in einem bestimmten Fall da verhält?
Puh, also das ist ja... das ist jetzt ein so breites Feld, da können wir jetzt so tief einsteigen. Wenn wir jetzt nur ganz oberflächlich irgendwo ein bisschen anteasern und wer sich dann wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen will, dem können wir ein paar Sachen so ein bisschen auch in die Hand geben und
Shownotes.
Exakt, ein paar Shownotes, ein paar Links, wo man sich damit ein bisschen befassen kann. Also, Insa Sparrer und Matthias Wager von Kibbet zum Beispiel haben das. Haben die Definition repräsentative Wahrnehmung definiert. Ja, da versuchen sie so ein bisschen damit zu erklären, was eigentlich da entsteht für eine Dynamik, ein Gruppenbewusstsein, was vorhanden ist. Carl Gustav Jung hat dieses Thema auch schon aufgeworfen zu seiner Zeit, dass es gewisse Dynamiken zwischen Menschen gibt, dass es eben Verbindungen gibt, die man heute noch nicht so wirklich erklären kann. Rupert Sheldrake zum Beispiel, ein Wissenschaftler, ein Biologe, hat das versucht über das morphogenetische Feld, dass diese Verbindung existiert und ein Gruppenbewusstsein bzw. ein allgemeines Bewusstsein vorhanden ist, auf das jeder zugreifen kann. Mhm. Das heißt, eine Verbindung generell besteht zwischen uns Menschen und diese Verbindung muss nicht erst wiederhergestellt werden, sondern die ist immer da, sie muss nur gefördert werden. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo man sie fördert, kann man auf die Informationen zugreifen.
Mhm. Morphogenetisches Feld. Mhm. Und da sagt er, alles ist miteinander verbunden.
Ja, mhm. So gesehen ja. Genau, das heißt, Informationen werden über dieses Feld auch übertragen. Er hat da verschiedene Studien auch durchgeführt, mit Affen zum Beispiel, die auf unterschiedlichen Inseln waren, aber plötzlich das gleiche Verhalten an den Tag gelegt haben. Nachdem die eine Gruppe es gelernt hat, konnte es die andere auch in relativ kurzem Zeitabstand, die aber überhaupt keinen Kontakt miteinander hatten, etc. Ja, also da gibt es auch
kein Buch. Direkt physischen Kontakt.
Kein direkt physischen Kontakt, exakt. Mhm. Da gibt es ein Buch dazu von Rupert Sheldrake, in dem das auch alles so ein bisschen beschrieben wird. Das können wir, wie gesagt, alles nochmal vielleicht weitergeben als Information.
Ja. Okay, also zusammengefasst kann man sagen, es gibt eine Dynamik, die entsteht, eine Energie, eine Art von Energie, die in diesem Raum, der gehalten wird von den Aufstellungsleiterinnen und Aufstellungsleitern, entsteht, sodass dass man auf so ein Gruppen- oder ein größeres Bewusstsein zugreifen kann, so könnte man es vielleicht sagen, und bestimmte Themen dann nach oben kommen. Mhm. So was wären das denn für Themen? Das finde ich jetzt auch noch ganz interessant. Also jetzt haben wir irgendwie schon gesagt, Entscheidungsfragen und Co. kann man eigentlich auch ganz gut alleine aufstellen. Jetzt dieses klassische Familiensystem aufstellen ist natürlich so ein bisschen mehr, also es klingt für mich irgendwie einfacher, wenn es in der Gruppe macht. Also es ist einfach so mein Gefühl jetzt. Und was für Themen wären da noch?
Also vielleicht nochmal ganz kurz vorab. Es ist im Regelfall, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch kein Zufall, dass Repräsentanten und Repräsentantinnen ausgewählt werden in einer Ausstellung. Die Gruppe, die sich an sich überhaupt zusammenstellt, ist im Regelfall auch kein Zufall. Warum erwähne ich das jetzt explizit? Weil die Themen, um die es geht, die dann aufgestellt werden, eine Resonanz haben zu allen Teilnehmern. Mhm. Ja, größtenteils allen Teilnehmern. Typische Themen sind zum Beispiel Beziehungsthemen. Mhm. Ja, also zwischen Partnern und Partnerinnen, ja. Konflikte, die dort vorherrschen, die man vielleicht nicht alleine gelöst bekommt und man, wo man auch nicht versteht, was für eine Dynamik dahinter steht, die kann man aufstellen. Ja. Man kann wirklich ganz klassisch, daher kommt es ja eigentlich, dieses Familiensystem, also auch mehrere Generationen aufstellen. Mhm. Das heißt, nicht nur die aktuelle Familie, die auch vorhanden ist, unsere, ich sage es jetzt mal ein bisschen etwas provokativ, Mikrofamilien, die wir haben, sondern auch weitgehend darüber hinaus. Ja. Um gewisse Themen vielleicht auch aufzudecken, die über Generationen weitergetragen werden. Mhm. Ja? Das heißt, an der Stelle auch, da gibt es ja gar keine Personen mehr, die das vielleicht berichten könnten. Da hilft so eine Ausstellung natürlich enorm, damit man auf diese Informationen zugreifen kann.
Ja, das hatten wir. Ne? Also hier kommt jetzt der Querverweis. Wir haben das im Podcast zum Beispiel mit der Stefanie König auch schon angesprochen, wo es um das Thema Traumata ging. Ne? Das ist so ein klassisches transgenerationales Trauma zum Beispiel, was in der Familie präsent sein könnte. Und da gibt es noch mal eine Sonderfolge dazu. Deswegen gehen wir da auch jetzt nur mal so an die Oberfläche. Das könnte zum Beispiel in so einer Familienaufstellung sichtbar gemacht werden, richtig?
Richtig, genau. Und was sich natürlich auch aufstellen lässt, was auch super spannend ist, es geht ja um Systeme. Mhm. Eine Organisation, ein Unternehmen ist auch ein System.
Ah, ja.
Ja. Das heißt, auch da kann man eben Aufstellungsarbeit nutzen, systemische Aufstellung, um Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Führungskräften, dem Kerngeschäft, dem Unternehmen selbst als Organismus einfach zu visualisieren und sich quasi anschauen kann, ja.
Genau, also wenn da wäre so ein Beweggrund, also meistens kommt man ja immer über irgendwas, was man bemerkt, was wiederholt nicht funktioniert, dass ich dann merke, irgendwie ist da der Wurm drin. Woran kann das denn hier im Unternehmen liegen zum Beispiel, ne?
Exakt, okay. Genau.
Muss man da dann irgendwie speziell dafür vorbereiten? Also das eine sind ja so Themen, wo jeder vielleicht einen Bezug zu hat, ne? Familie oder Beziehung und Co. Aber man könnte jetzt auch einfach mit einer Gruppe, die sich da findet, sagen, ich möchte mal mein Unternehmen aufstellen.
Ja, ja, das kann man durchaus machen. Mhm. Genau. Vielleicht da jetzt nochmal ganz kurz das Thema, was wir vorhin ganz kurz angeschnitten hatten, die Art und Weise der Aufstellung. Man kann, um das vielleicht nochmal ein bisschen rauszuhebeln bei einer Aufstellung, auch eine Blindaufstellung zum Beispiel machen. Mhm. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Das bedeutet, es gibt ja verschiedene Ansätze. Man gibt den Repräsentanten, Repräsentantinnen Informationen zu den Personen, die sie repräsentieren. Oder man lässt es halt ganz sein und macht es komplett blind. Mhm. Und das funktioniert auch im Übrigen. Ja?
Also ich als Aufstellungsleiterin würde mir dann vorstellen, so die stelle ich jetzt mal hier hin und das ist jetzt Mitarbeiterin XY und das ist jetzt Chef Z. Mhm. Aber ich sage denen das nicht.
Genau.
Sondern stell die erstmal einfach in einer bestimmten Konstellation hin und gucke, was passiert.
Genau, der Aufstellungsleiter geht hin, stellt die Person auf mit dem Bewusstsein, dass die jeweilige Person repräsentiert. Und das funktioniert dann aber auch. Mhm. Ja, und das ist auch manchmal ganz dienlich, auch im Zwecke für den Klienten.
Genau, auch in Bezug auf meine Frage. Weil dann können die ja auch nicht so viel ihre eigenen Themen mit reinbringen, weil sie gar nicht wissen, was sie eigentlich reinbringen sollten.
Genau, da können sie nicht bewusst sozusagen dann steuernd gewisse Themen damit einfließen lassen. Und da, deswegen hilft das auch. Ja, und gerade bei Organisationen ist es manchmal auch zweckdienlich. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade mal erwähnt, weil es ja da auch sehr sensible Themen manchmal sind. Und da hilft das manchmal, dass man da vielleicht etwas dezenter daran geht. Oder, ne?
Mhm. Ja. Okay. Ich habe auch schon mal den Fall erlebt, dass jemand eine Krankheit aufgestellt hat. Also sind dem denn eigentlich keine Grenzen gesetzt? Oder kannst du es mal beschreiben? Wie kann man sowas aufstellen?
Ja, man kann eine Krankheit ausstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Lungenkrankheit hat, symbolisch die Lunge aufstellen, um da letztendlich in Kontakt zu kommen, um zu schauen, was gibt es da für ein Feedback. Ja, also wirklich dann auch einzelne Organe ausstellen. Man kann tatsächlich, gibt es da überhaupt gar keine Grenzen, was man ausstellt. Es ist dann so breit gefächert, das ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Mhm. Man kann auch einzelne Anteile von sich selbst anstellen, wenn man sehr in die Persönlichkeitsarbeit geht. Ja, also sprich Anteile, die in einem selbst arbeiten, mit denen man so ein bisschen in Kontakt kommen möchte, die besser integrieren möchte, dann hilft auch sowas.
Steffi ist jetzt nicht hier, deswegen stelle ich jetzt die Frage, kann man denn auch Glaubenssätze aufstellen?
Richtig, das ist korrekt. Auch das ist natürlich möglich. Man kann natürlich Glaubenssätze aufstellen und die dann auch mittels Aufstellungsarbeit zum Teil auflösen, vielleicht auch gänzlich. Oder zumindest mal sie klar bekommen.
Ja, also ins Bewusstsein holen. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, was wir am Anfang oder zwischendurch schon mal gesagt haben, ne? Vom Unbewussten ins Bewusste holen, ist ja eigentlich in aller therapeutischen Arbeit der Schritt, der getan werden sollte, um daran arbeiten zu können. Also gezielt daran arbeiten zu können. Ja.
Exakt.
Ja, was sind denn so die kritischen Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? Was muss denn so erfüllt sein? Gibt es da eigentlich irgendwas oder ist es eher nur, in Anführungszeichen nur, weil das ist ja schon viel, die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich da einzulassen?
Also ganz klar, Offenheit ist eines der wesentlichen Themen. Ich möchte aber da jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass auch die Qualität des Aufstellungsleiters, Aufstellungsleiterin eine große Rolle spielt, nämlich inwiefern, das hast du vorhin schon sehr, sehr schön gesagt, sie den Raum halten können. Ja, also sprich sozusagen den Fluss in dem Raum, die Kräfte, die Dynamiken, die in dem Raum vorherrschen, wirklich auch zu bündeln, um sie in die Arbeit einfließen zu lassen. Da möchte ich auch sagen, da gibt es natürlich auch ein bisschen so kritische Punkte, da muss man schon ein bisschen darauf achten. Ich plädiere immer dafür, dass man sich Aufstellungsleiter, Aufstellungsleiterinnen sucht, die erfahren sind, die eine gewisse Ausbildung genossen haben. Warum sage ich das so explizit? Das wirst du vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher sagen können. Durch die Aufstellungsarbeit kann durchaus auch ein paar Themen nach oben geholt werden, die sehr, sehr intensiv sind, die vielleicht eine Traumatisierung hervorholen. Und da bin ich der Meinung, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das muss man sehr gut begleiten können. Natürlich Menschen, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, also Aufstellungsleiter, Aufstellungsleiterinnen, die eine gewisse Erfahrung haben, können solche Situationen gut handeln, gut moderieren, gut begleiten. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also abgesehen von der Offenheit, die da ist, benötigt es halt auch eine gute Führung innerhalb einer Ausstellung. Das ist notwendig.
Ja, ich glaube, das ist relevant, weil ne, da können, wie wir eben schon gesagt haben, wenn so ein transgenerationales Trauma im Raum ist oder auch ein Trauma generell und das dann wieder hochpoppt. Das muss jetzt nicht in eine komplette Retraumatisierung münden, aber dennoch ist das ja ein Prozess, der angestoßen wird, der dann auch Raum einnimmt und der gehalten werden will. Das ist absolut. Was sind so, weil du sagst, jemand, der eine gute Ausbildung hat und viel Erfahrung, was sind denn so, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht und was sind da so, wenn ich jetzt das raussende, worauf sollen unsere Hörerinnen und Hörer denn achten, falls sie sowas mal machen wollen? Also natürlich ist die persönliche Chemie, glaube ich, wichtig, aber es gibt ja auch so ein paar harte Fakten, auf die man vielleicht gucken kann.
Also auch da möchte ich nicht irgendwas Pauschales erwähnen, aber ich kann jetzt mal so ein bisschen was kurz zu mir da erzählen. Wie gesagt, ich habe da vor 15 Jahren damit angefangen. Das hat mich dann so sehr gefesselt, dass ich mich immer intensiver damit auseinandergesetzt habe. Ich habe an ganz vielen Ausstellungen dann als Stellvertreter oder persönliche Aufsteller quasi teilgenommen und habe dann irgendwann eine Ausbildung angefangen, eine dreijährige, die dann wirklich darüber hinausging, dass ich es erstmal grundsätzlich erlernt habe, Supervision über einen gewissen Zeitraum. Und ich habe mittlerweile, ich kann es gar nicht zählen, wie viele Ausstellungen ich schon hinter mir habe, als Aufstellungsleiter, Repräsentant oder Selbstaufstellender, was ich bis heute immer noch tatsächlich regelmäßig mache. Das entwickelt sich dann so ein bisschen, ja. Also, wie gesagt, ich denke, dass eine gute Ausbildung notwendig ist, aber ein ganz großer Teil ist natürlich auch Erfahrung. Also die Ausbildung an sich tut es nicht alleine, sondern eben, dass man eben schon sehr, sehr viel beigewohnt hat, selbst aufgestellt hat und einfach solche Situationen miterlebt hat. Ich habe selbst ganz oft auch als Aufstellungsleiter schon Situationen erlebt, wo es eben Themen gab, die nach oben gekommen sind, die schon sehr, sehr intensiv waren, die man auch gut dann begleiten musste, um die Leute da wieder so ein bisschen rauszubekommen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist auch, die Leute müssen, oder Klienten müssen ja dann auch verstehen, das ist ja erstmal eine aktuelle Situation, eine aktuelle Perspektive. Das ist niemals die absolute Wahrheit. Ja? Mhm. Das ist eine aktuelle Situation, die man dann sieht und wahrnimmt, die einem hilft, gewisse Themen zu bearbeiten. Und das ist dann immer ein Weg, ja.
Und eigene Erfahrung bezieht sich ja auch nicht nur auf, ich habe schon sehr viele Aufstellungen gemacht oder denen beigewohnt oder geleitet, sondern natürlich auch, und das hast du jetzt so implizit gesagt, das weiß ich aber natürlich auch, die eigene Arbeit an den eigenen Themen, die man macht. Ne? Denn das ist natürlich auch gerade in der Therapie oder im Coaching immer wieder relevant. Uns begegnen ja immer wieder unsere eigenen Themen und das dann einfach auch gut einordnen zu können und eine gewisse Abgrenzung zu schaffen und zu gucken, was ist denn gerade hier bei mir los, was ist denn daran mein Thema und was gehört zum Prozess und zum Klienten und zur Klientin. Ne?
Kann ich nur bestätigen, vor allem, ich kann sagen, aus meiner Erfahrung heraus habe ich ganz oft festgestellt, dass meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung und die Themen, die ich bearbeitet habe für mich, und das ist übrigens super spannend, dass tatsächlich immer dann Themen zu mir kommen, mit denen ich dann arbeite, wenn ich sie bearbeitet habe und sie aus einer gewissen Perspektive auch betrachten kann. Ja. Ja, also das
ja. Kenn ich auch, wenn man gerade einen Schritt weiter ist als die Person, die zu einem kommt.
Ja, das ist echt spannend.
Ja.
Genau.
Ja, okay, was hätten wir denn noch? Ich glaube, für mich hat sich jetzt so ein ganz rundes Bild ergeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, wo könnt ihr denn Jalal finden?
Ja, ich versuche dann mal meine Internetseite dann zur Verfügung zu stellen. Dann kann man mich da natürlich darüber hin kontaktieren. Und das ist wahrscheinlich das Einfachste, nehme ich mal an. Ja. E-Mail natürlich logischerweise, aber das kann man dann über die Landingpage machen. Da ich das ja nicht als Hauptberuf mache tatsächlich, sondern eher nebenberuflich ein Teilaspekt des Ganzen ist, bin ich jetzt nicht so präsent generell.
Ja, ihr könnt es natürlich auch jederzeit an uns adressieren, eine Mail schreiben über Instagram, wir werden es weitergeben. Und also auch generell, wenn ihr Fragen zum Thema habt, greifen wir die auch gerne nochmal auf. So, haben wir noch was vergessen?
Ich denke nicht, ich denke, das reicht erstmal. Also tatsächlich haben wir uns ja eigentlich 20 Minuten vorgenommen. Also wir haben es leicht überschritten, aber okay, es hat ein umfangreiches Thema.
Ich hoffe, es war für euch kurzweilig. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen, wenn ihr es am Sonntag hört, schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.